Ja, guten Morgen miteinander. Eine riesen Freude, dürfen wieder bei euch sein. Und heute haben wir aber ein Thema, das nicht sehr, nicht nur Spaß macht. Aber unser Gott hat sich ja, unser Gott ist Spezialist in allem, was gut ist. Aber er ist derjenige, die wie kein anderer Enttäuschung und Angst in Ermutigung verändert. Und heute wollen wir etwas von diesen Dingen sehen. Normalerweise habe ich meinen Laptop und dann ist das mein Notizbuch. Jetzt muss ich gucken, was ihr seht. Aber das wird klappen. Ja, unser Herr Jesus ist ein interessanter Typ. Ich glaube, nach den Managementkursen der heutigen Zeit, auch nach den Gemeindeleiterausbildungen der heutigen Zeit, würde er hier und dort durchfallen. Denn das ist schon ganz, ganz merkwürdig. Diese Jünger, die er versammelt hat, 12 Leute, und er wusste, einer wird ihn verraten. Also 11 Leute, nicht hochgebildet, ehrliche Fachleute, so ein bisschen Schweizer, das waren Schweizer. In diesem Land ist ja das gute Handwerk noch viel höher geschätzt als in den meisten anderen europäischen Ländern. Das ist eine eurer Stärken, die ich als Gast in eurem Land bewundere. Ihr habt ein paar gute, tüchtige Handwerker versammelt und der eine oder andere hatte noch mal ein Buch mehr gelesen. Aber mit diesen 11 Leuten will er nun die Welt auf den Kopf stellen. Aber diese Welt möchte diese Botschaft nicht. Wir haben das schon mal darüber nachgedacht, aber das ist 6 Jahre her, wie die 4 Evangelien, besonders die ersten 3 Evangelien, jeweils auch eine spezielle Zielgruppe im Blick haben. Alle Evangelien sind für alle Menschen aller Zeiten geschrieben, vom Heiligen Geist inspiriert, wie die übrige Heilige Schrift. Aber das Matthäus-Evangelium, da merkt man, dass manche hebräische Begriffe nicht ins Griechisch übersetzt werden, sondern einfach als hebräische Wortlaut dort genannt werden. Man sieht die Geschlechtsregister ausführlich, viele reden, viel mehr als zum Beispiel im Markus-Evangelium. Und die Zitate aus dem Alten Testament sind in den übrigen Evangelien aus der Septuagint, aus der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, aber im Matthäus-Evangelium sind sie direkt aus dem hebräischen Alten Testament. Also bei Matthäus-Evangelium vom Heiligen Geist für jeden Menschen jederzeit inspiriert, aber besondere Zielgruppe Israel. Und das Judentum jener Zeit wollte Jesus nicht. Jesus durchbrach den Nationalstolz, er durchbrach alle religiösen Schein, er entlarvte die Führer. Das muss er manchmal auch heutzutage in der evangelikalen Welt tun, nicht wahr? Führer, die sich zu viel einbilden, entlarven. Er hat mich auch schon mal entlarvt. Aber diese Botschaft, das Gesetz Gottes ist gut, der Maßstab Gottes ist perfekt, so perfekt, dass du es nie schaffst, wenn nicht jemand anders für dich diese Norm erfüllt und dann an deiner Stelle die Strafe dafür trägst, dass du sie nicht erfüllst. Das religiöse Umfeld war gegen das Evangelium. Und diese 11 unerfahrene, nicht hochgebildete Leute sollten nun dieses durchbrechen. Das politische Umfeld, die römische Herrschaft, das Markus-Evangelium, da sind lateinische Begriffe nicht ins Griechische übersetzt. Der Kirchenvater Eusebius erzählt, wie Markus in Rom war als Übersetzer für Petrus. Und im Markus-Evangelium gibt es gegen die Macht des römischen Reiches sehr wenige Reden und sehr viel Power, sehr viel Wunder. Die Macht Jesu, bam, 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 bam. Und gegen die Macht des Kaisers, die Macht des wahren Königs. Aber das politische Umfeld wollte auch das Evangelium nicht. Und dann gibt es das Lukas-Evangelium mit dem schönsten Griechischen des ganzen Neuen Testamentes. Die griechisch-hellenistische Kulturwelt, wo der Mensch Gott war. Und wo Liebe definiert wurde als das, was mich ergänzt. Schön bekannt, das ist auch Schweiz 2025. Das ist Samuel in seinem Herzen, wenn Jesus da nicht eingreift. Aber gegen diese Selbstvergottung des Menschen, Lukas, der Sohn des Menschen, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Loskauf für viele. Das kulturelle Umfeld will nicht das Evangelium, wo die menschliche Schönheit zwar als Bildlichkeit Gottes genannt wird und wo der Schöpfer geehrt wird, weil er den Menschen gut gemacht hat, aber wo der Mensch nun alles ins Gegenteil verkehrt hat. Die Botschaft, dass ich zunächst einmal vor dem Richter stehe, der mich verdammen muss. Gott ist Gott, darum muss er Sünde strafen. Wenn er nicht Sünde strafen würde, würde er in dem Moment aufhören, Gott zu sein. Aber er kommt und bringt die Lösung und stirbt an unsere Stelle, damit wir zurück nach Hause kommen. Dennoch, der Mensch möchte selber Gott sein. Also diese 11 unerfahrene Leute müssen gegen das religiöse, das politische und das kulturelle Umfeld alles machen. Nun, und das ist wirklich spannend. Er holt seine Jungs zusammen nach seiner Auferstehung. Alles ist vollbracht. Zum Heil kann nichts mehr hinzugefügt werden. Der Heilige Geist wird kommen und wird die Auferstehungskraft persönlich zugänglich machen. Menschen werden wiedergeboren werden und durch die Kraft des Geistes aus dem erfüllten Gesetz heraus in Freiheit Gott dienen. Aber was macht dieser Jesus? Er verschwindet einfach. Er verschüßt sich. Er holt diese Leute zusammen, 11 Leute, die es sicher nicht können. Und er sagt dann, nun Jungs, geht mal schön an die Arbeit, tschüss und weg. Mach das mal in einer neuen Gemeinde, wo du hingehst. Das kommt nicht gut an. Und die Jünger haben Fragen und die werden nicht beantwortet. Meister, wirst du nun endlich die blöden Römer rausschmeißen? Wirst du unser wirkliches Problem lösen? Jesus hat das wirkliche Problem, das Problem der Sünde gelöst und wie es politisch aussieht, das kann uns zwar sehr beschäftigen. Ich werde im Februar, so Gott will, wieder mit dem amerikanischen Präsidenten in einem Raum sein und ich bete um Weisheit oder um Vivalium oder Opium oder etwas, weil ich ertrage den Typen nicht. Und dann sagt mir Jesus, Sammel, jetzt predigst du so gute Sachen, wenn du gute Sachen predigst und du erlaubst dir, deine emotionale Energie zu verschwenden an jemand, der auch nur so viel Macht hat, wie ich ihm gebe. Diese Jungs werden zusammengebracht, sie sollen diese unmögliche Aufgabe erfüllen. Sie haben eine echte Frage und Jesus sagt, das ist überhaupt nicht wichtig. Gott weiß, wann er das macht und wie. Für euch ist wichtig, dass der Heilige Geist kommt und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis an das Ende der Erde und tschüss. Und dann sind die Engel dort und das ist lieb, dass Gott die schickt, sagt, Jungs, keine Angst, er wird wiederkommen. Aber in der Zwischenzeit, und das sind mittlerweile schon so 2000 Jahre, bin ich durch den Heiligen Geist bei euch, ist Jesus bei euch. Er lässt sie aber eben nicht in Stich. Er sendet den Heiligen Geist und nun kommt diese unmögliche Aufgabe gegen allen Widerständen. Fühlst du dich manchmal machtlos, wenn du siehst, was in der Welt läuft, was in der Politik läuft, wie Kirche marginalisiert wird, wie auch in unseren Ländern die Freiheit des Glaubensausdrucks limitiert wird, wie du in einem Spital deinen Job verlieren kannst, wenn du mit einem Patienten betest. Das Unmögliche will er nun durch uns tun. Nicht so wie viele das heutzutage schon gerne sagen, wir wollen kleine Jesusse sein und wir wollen Jesu Wunder tun. Das entscheidende Wunder ist, dass verlorene Seelen gerettet werden. Für das hat Jesus sein Leben gegeben. Paulus fasst das Evangelium 1. Korinther 15 zusammen. Jesus gestorben für unsere Sünden, nach den Schriften, am dritten Tag auferstanden, nach den Schriften, von vielen Zeugen gesehen. Das ist das Evangelium und ja, Gott tut Wunder. Ich sage meinem lieben Kollegen, der Prediger ist in einer Gemeinde mit einer etwas anderen Predigung, sage, ich predige nicht Wunder, aber meine Biografie würde in deiner Gemeinde sehr gut verkaufen. Gott tut Wunder, aber das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er Leben wiederherstellt. Ja, und unsere Strecke auf Erden manchmal auch erleichtern kann, indem er eingreift. Aber das Entscheidende ist nicht, dass es jetzt leicht ist. Es ist nicht ein Zeichen der Gegenwart des Geistes, wenn es keine Probleme gibt. Sondern es ist das Wirken des Geistes, wenn du trotz diesen Problemen sagst, aber Vater, ich vertraue dir. Du hast auf Golgatha bewiesen, dass man dir vertrauen kann, dass du das Leben meinst. Und wenn das Problem auf Golgatha von dir so angepackt wurde, ist jedes andere Problem kleiner. Auch wenn es sehr weh tut, auch wenn du mit mir weinst. Aber nun ist aber Verfolgung eigentlich das Normale. Petrus schreibt, lasst es euch nicht befremden, wenn das Feuer der Verfolgung euch stört. Es ist das Übliche. Der Widerstand Satans gegen Jesu, der Widerstand einer Welt der Menschvergottung gegen den, der sagt, Mensch, du bist nicht Gott. 2. Korinther 11. Paulus ist dort in Diskussion mit den Korinthern und die Korinther, die, ja, das ist ein bisschen eine chaotische Gemeinde. Manche Leute zitieren gern aus dem Korintherbrief, weil einige Dinge dort mehr betont werden als an anderen Orten, aber im Grunde genommen ist der Brief ein einziges Ampelsystem, um der chaotische Verkehr einigermaßen unfallfrei verlaufen zu lassen. Und in dieser Gemeinde sagen sie, der Paulus, hat eine große Klappe, kann schöne Briefe schreiben, aber ich finde ihn nicht sehr eindrücklich, wenn er hier an der Kanzel steht. Und Paulus sagt, okay, ihr zwingt mich, ich rede nach Menschenweise, aber ich muss, weil ich den Auftrag von Gott habe, sein Wort weiterzugeben, muss ich etwas sagen auch zu dem, was ich bin. Andere kritisieren ihn und er sagt, Vers 23, Sie sind Abrahams Nachkommen, ich auch. Sie sind Diener Christi, ich rede unsinnig, ich über die Maßen. Und dann beschreibt er seinen Alltag. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr. In Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x39 Streiche bekommen, 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht in Seenot zugebracht, oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen. In Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem übrigen noch, das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Das ist Paulus Alltag in seinem Dienst. Also der Weg, bis Jesus zurückkommt, ist nicht ein einfacher Weg. Es ist in Gottes Hand, wer welches Maß an Last zu tragen bekommt und er hat zur Last auch die Gnade zu tragen. Er trägt uns mit unserer Last. Aber wir sollten uns nicht wundern, wenn es schwierig ist. Aber lernen zu sehen, wie dieser Gott endlos vertrauenswürdig ist und wie das, was uns passiert, an seiner guten Hand vorbeigegangen ist. Apostelgeschichte 1, da hocken nun die Jünger in einer kleinen Sackgasse. Jesus ist weg, der Chef, sie waren 3 Jahre mit ihm unterwegs. Das war die beste Bibelschule ever. Jesus hat unterwegs beim Laufen, beim Essen, beim Tun erklärt, was das alles mit dem Reich Gottes auf sich hat. Sie haben wirklich eine Top-Ausbildung und nun ist der Meister weg. Das, was er gesagt hat, wird ihnen von dem Heiligen Geist ins Gedächtnis gerufen. Da hat er in der Johannesevangelium noch gesagt, der Geist wird euch erinnern und lehren. Aber eine Art von Sackgasse. Nun, wir springen zum Ende des Buches, Apostelgeschichte 28. Dieser gefährliche Glaube bringt Paulus dann weiter auf seine Reise nach Rom. Ihr kennt die ganzen Geschichten, die da in der Apostelgeschichte mit dazu geführt haben. Und dann hat er aber offenbar, hat der Hauptmann, der ihn begleitet hat als Gefangener auf der Reise nach Rom, ein gutes Wort für ihn eingelegt, hat sich ja auch vorbildlich verhalten. Jetzt hockt er da in einer etwas privilegierten Situation als Gefangener, aber weiterhin Gefangener, gekettet an einem römischen Soldaten, der für den Preis seines Lebens ihn bewacht. Als die Pharisäer zu der römischen Wache kommen, nachdem Jesus auferstanden ist, dann sagt er, sagt ihm, die Jünger haben ihn gestohlen und wir werden das für euch beim Statthalter in Ordnung machen, denn das ist Todesstrafe. Wenn ein römischer Soldat seinen Gefangener verliert, wird er liquidiert. Petrus ist im Gefängnis, nicht wahr? Die Gemeinde betet, ist sehr überrascht, dass Gott das Gebet tatsächlich erhört. Da kommen Engel, die Ketten fallen weg, er kommt raus. Und dann heißt es, die Soldaten wurden weggeführt, um exekutiert zu werden. Und an so einem hockt er fest, aber er hat das Vorrecht, dass er in einer eigenen Wohnung sein darf mit diesem Bewacher. Und nun geht er ins Gespräch mit den Juden und ich lese vor. Als sie einen Tag bestimmt hatten, Vers 23, Kapitel 28, kamen mehrere zu ihm in die Herberge, denen er das Reich Gottes auslegte und bezeugte. Und er suchte sie zu überzeugen von Jesus, obwohl aus dem Gesetz Mose, sowohl aus dem Gesetz des Mose als auch aus den Propheten, von frühmorgens bis zum Abend. Und einige wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, aber anderen glaubten nicht. Als sie aber unter sich uneins waren, gingen sie weg. Als Paulus ein Wort sprach, trefflich hat der Heilige Geist durch Jesaja den Propheten zu euren Vätern geredet und gesagt, geh hin zu diesem Volk und sprich, hörend werdet ihr hören und nicht verstehen und sehend sehen und nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen, mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes zu den Nationen gesandt ist. Sie werden auch hören. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seiner eigenen Mietwohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen. Er predigte das Reich Gottes und lehrte die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit, ungehindert. Nun, Paulus, der Reiseapostel. Ich habe jetzt, seit ich pensioniert bin, das Vorrecht, noch mehr für Arbeit reisen zu müssen als früher. Und ich mache das gerne, aber es wird auch immer ein bisschen ermüdender. Aber dieser Paulus, der war unterwegs und der hatte nicht EasyJet zur Verfügung. Hatte auch nicht WhatsApp und so, soweit ich weiß. Und der ist nun hier in einer Sackgasse. Paulus sitzt in seiner Wohnung an einem römischen Soldaten fest und er kann nicht mehr seiner Berufung nachgehen. Er hockt in einer Sackgasse. Jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Nun, all das hilft uns, eine andere Perspektive zu finden. Ich habe euch vor vielen Jahren die Geschichte erzählt von einer Dame in Iran, die in einer Sackgasse ihres Analphabetismus und ihrer Unmöglichkeit in einem Land, wo die Religion und die Politik und die Bevölkerung gegen das Evangelium waren. Sie konnte nicht lesen und schreiben, aber ihr Sohn war in Teheran an der Universität und er hatte irgendwann zum Glauben gefunden. Es war ein gläubiger Professor. Und der Junge war ein großer Egoist. Sie hat viel gelitten unter seinem Starrsinn und Egoismus. Und dann kam er nach Hause und versuchte, Mama zu überzeugen. Und sie sagt, Junge, du beleidigst Allah, du beleidigst die Familie und überhaupt. Aber er gab ihr DVDs, CDs, damit sie etwas versteht vom Evangelium. Und tatsächlich, nach zwei Jahren, hat sie Jesus kennengelernt, kapituliert. Auch darum, dass sie festgestellt hat, dass dieser egoistische Sohn sich veränderte. Er wurde ein fürsorglicher Sohn. Sie merkte eine Veränderung und hat da gedacht, wow, wenn jemand das zustande bringt, der hat mehr Macht als ich. Und dann irgendwann sagt sie, Jesus, ich will dir gern dienen, aber was kann ich machen? Ich kann nicht lesen, kann nicht schreiben und alle sind dagegen. Und Jesus gab ihr ins Herz, in die öffentlichen Verkehrsmittel zu gehen Und sie nahmen von Freunden Neue Testamente mit, markiert an einer der Stelle der Seligpreisungen. Das sollte man in arabischen Ländern nicht machen, in dem Evangelium etwas markieren, weil dann glauben sie nicht, dass du das Buch als heiliges Buch ehrst. Iran ist der Islam übergestülpt, ist nicht die ursprüngliche oder ist noch viel jünger als Religion dort. Und sie setzt sich dann irgendwo neben einen freien Sitz, neben einem Mädchen oder einem Jungen. Und in diesen Ländern haben Leute wie ich den Vorteil, wenn man graue Haare hat, sofern man noch Haare hat, dann ist die Jugend anständig. Bitte. Und sie sagt, ach Schätzchen, ich habe doch ein Buch gekriegt von jemand, aber ich kann nicht lesen. Würdest du mir bitte was vorlesen? Ja, prima, natürlich. Was soll ich lesen? Sagt sie, hier, da. Und dann liest sie und nach einer halben Minute sagt sie, ach Schätzchen, ich bin ein bisschen taub, kannst du ein bisschen lauter lesen? Und sie macht das. Und dann hören die Leute vorne und hinten auch mit. Ja. Und dann kommt von hinten eine Stimme und sagt, wow, das sind schöne Worte, wer hat das gesagt? Das hat Jesus gesagt. Und wenn jemand dann Interesse hat und sie hat den Eindruck, dass es safe ist, hat sie ein Notizbuch und ein Bleistift und sagt, kannst deine Telefonnummer aufschreiben, die Leute, die mir das gegeben haben, rufen dich an, dann kannst du deine Frage stellen und das kannst du mitnehmen, ich bekomme wieder neue. Und diese Frau hat sehr, sehr viele Menschen zu Jesus geführt. Durch das, was sie nicht konnte. Eine scheinbare Sackgasse, aber Gottes Möglichkeit. Deine Grenzen, meine Grenzen stören mich oft und sie stören meine Frau manchmal auch. Obwohl sie ist sehr lieb, das liegt nicht an sie, aber manche meine Begrenztheiten sind wirklich irritierend. Aber sie sind für Gott nicht zufällig und sie sind kein Problem. Wenn du Gott vertraust, Golgatha gibt dir allen Grund, ihm zu vertrauen, dann ist das, was du kannst und das, was du nicht kannst, die Mittel, die du hast und die Mittel, die du nicht hast, no problem, das ist alles zusammen eine Wegweisung. Als wir unser Haus in Holland verkaufen mussten, in der Tiefpunkt der Immobilienkrise, machten wir einen Verlust von 130.000 Euro. Eine große, unmögliche Situation. Und unsere Tochter Rebecca schickte uns ein SMS an dem Tag und sagte und zitierte mit einem Smiley aus meiner eigenen Predigt und sagte, gell Papa, das ist jetzt keine Katastrophe, das ist Jesus, der uns den Weg zeigt. Das ist, was da passiert. Die Jünger sind nicht in der Sackgasse. Mit dem Heiligen Geist sind sie einfach auf dem Weg und Jesus tut durch sie das Unmögliche. Die ganze Weltgeschichte wird verändert durch 11 einfachen Leuten gegen die Kultur, gegen die Religion, gegen die Politik, gegen die Macht. Und Paulus hockt hier fest, aber aha, unser Gott weiß es schon besser. Wir haben gelesen, was er alles erlebt hat. Auf seinen langen Reisen. Und nun hockt er hier. Und überall, wo er war, haben die jüdischen Führer, sobald sie merkten, dass er hat nicht gegen die jüdischen Führer gepredigt, er hat für die Erfüllung des Alten Testamentes, ihres ganzen Gottesdienstes gepredigt. Er hat ihnen gezeigt, wer Jesus ist, aber damit haben sie ihren Stolz, hat er ihren Stolz verletzt und oft wollten sie ihn dann töten. Nun ist plötzlich dieser römische Soldat, zwar etwas wenig Privacy für ihn, aber ist ein Schutz gegen jeden möglichen Angriff der jüdischen Führer. Denn der römische Soldat würde mit seinem Leben zahlen, wenn er etwas zuließe. Und heißt es nun hier, er blieb 2 ganze Jahre dort und alle nahm er auf, die zu ihm kamen. Und Rom war der Nabel der Welt. Die ganze Welt reiste dorthin und von dort her wieder aber hinweg. Gott hat uns gesagt, nun hast du genug Erfahrung, du hast all die Kulturen kennengelernt, jetzt parkiere ich dich ein bisschen hier und schicke all die Leute zu dir. Und du erzählst ihnen das Evangelium und sie nehmen es mit. Paulus, das sind die 2 meist strategischen Jahre deines ganzen Dienstes. Ich habe dich dort parkiert. Du bist hier nicht in der Sackgasse. Du bist an meiner Hand. Und die Situation ändert sich nicht, aber die Perspektive des Glaubens. Papa, du weißt schon, was du machst. Und Gott schickt all die Leute zu ihm. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir, ich nehme an, dass es uns dann nicht mehr so viel interessiert, aber ich würde mich echt wundern, im Himmel die Statistiken zu sehen. Wie viel Wachstum der Gemeinde Jesu durch diesen 2 Jahren entstanden ist im Vergleich zu seinen mühsamen Reisen vorher. Nun, durch seine mühsamen Reisen gibt es überall Basis, es gibt überall Heimstätten fürs Evangelium und Leute, die dann wieder ausreisen in ihre Teile des Römischen Reiches mit dem Evangelium, das Paulus ihnen hier in Rom erzählt hat, finden dort Anschluss bei bestehenden Gemeinden oder finden Möglichkeiten. Sicher, Gott hat das weise gemacht. Aber sie sind nicht in der Sackgasse. Er predigt Jesus zu den Juden und gibt ein höchststrategischer Dienst ohne das mühselige Reisen. Früher, als ich das las, habe ich immer mich ein bisschen frustriert gefühlt, weil ich meinte, Paulus müsste sich auch frustriert fühlen. Und jetzt denke ich, wow. Aber Gott, wo gibt es in meinem Leben Dinge, die ich als Sackgasse empfinde? Wo gibt es Dinge, die ich neu mit Dank dir zurückgeben sollte? Es geht nicht um die Statistik, um die Siegeszahlen, es geht nicht um die Kilometer, die man reist, sondern es geht um Glauben. Es ehrt Gott, wenn Menschen ihm vertrauen. Und solche Situationen, die uns Sackgasse-Gefühl geben wollen, die wirklich auch menschlicherweise Sackgasse sind, neu in seinem Licht zu sehen, Papa, mit dir bin ich nicht in der Sackgasse. Es geht auch nicht darum, dass meine geistliche Qualität oder der Wert meines Dienstes bestätigt wird, sondern dass die Gesinnung Jesu wächst durch den Heiligen Geist. Es geht darum, dass ich Jesus ähnlicher werde, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und es geht nicht um Erfolgszahlen. Und es geht nicht darum, dass ich geistlich bestätigt werde, sondern dass ich freier werde von diesem Zwang zur Selbstbestätigung. Es gibt einige Leute, die ich im Leben getroffen habe, die waren innerlich frei und unabhängig. Die konnte man beleidigen, die waren nicht beleidigt, denn sie waren mit Jesus unterwegs und ihr Wert war nicht in Menschenanerkennung, sondern in Jesus begründet. Jesus. Wir sind also niemals in der Sackgasse. Auch verfolgte Gemeinde ist niemals in der Sackgasse. Verfolgte Gemeinde hat so viel mit Jesus erlebt, haben so viel Schwachheit und Angst erlebt. Und Gott hat sie hindurchgetragen oder hat sie heimgeholt. Aber eben, sie sind zu Hause. Während diese ganze Welt in aller Freiheit und Macht heimatlos ist, auf der irrenden Weg suche nach Bedeutung, nach Identität. Was sind die Dinge in deinem Leben, die dich jetzt ein Empfinden von Sackgasse und Mangel an Perspektive bieten? Du darfst ganz ehrlich sein mit dem Empfinden. Du darfst es ganz ehrlich Gott zurückgeben. Er versteht das viel besser, denn er hat uns gemacht. Er hat uns gemacht mit unseren natürlichen Bedürfnissen. Er versteht uns mit unserer Versuchung, diese Bedürfnisse falsch zu befriedigen oder unsere Identität oder Wert an einem Ort zu suchen, wo wir es nicht zu suchen brauchen. Er liebt dich. Er hat dich gemacht. Er hat dich gekauft. Er ist mit dir unterwegs. Es ist seine Gemeinde. Dein Leben ist sein Leben, der Weg, den er dich führt, ist sein Weg. Und darum kommst du ans Ziel. Aber damit wir weiter können auf diesem Weg mit dem Gefühl der Sackgasse, müssen wir immer wieder neu kalibrieren im Denken und im Herzen, um den nächsten Schritt machen zu können oder damit zu leben mit Danksagung, dass wir keinen Schritt machen können. Denn du bist mit Gott unterwegs, auch wenn du stillstehen musst. Wo muss ich diese Perspektive persönlich neu üben? Das ist jetzt nicht ein Schlag mit dem Zuchthammer, sondern das ist die Einladung vom Papa, der sagt, Junge, Mädchen, lass es alles los. Ich habe dich lieb, ich bin mit dir unterwegs und der Weg geht weiter. Ich und du und mit den anderen. Gemeinde Jesu ist niemals in der Sackgasse. Auch nicht in diesen Ländern, wo der Weltverfolgungsindex zeigt, wo die 50 Länder sind, wo das Leben mit Jesus am meisten kostet. Liegt hinten wieder auf zum Mitnehmen, die Ausgabe 25 noch. Sieht so aus und von innen so. Sie finden ja in auf unsere Website oder auf der deutschen Website zu jedem Land Informationen und aktuelle Gebetsanliegen. Und es wäre so schön, wenn Sie in den Hauskreisen jemand sich jede Woche vorbereitet. Es braucht wirklich nicht mehr als eine Viertelstunde Vorbereitung. Und am Abend selber ein 5 Minuten Info übers Land und 5 Minuten Gebet. Und du betest im Jahr durch die ganze Welt und dein Herz wird größer und froher. Ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, unsere Kinderweltverfolgungsindex, aber ich zeige es immer wieder, weil ich bin ganz stolz darauf. Und zwar ist das vom Text her so, dass es für Kinder nicht belastend ist. Ein Weltverfolgungsindex. Und da gibt es dazu einen Reisepass, einen Gebetsreisepass, zu jedem Land eine kurze Info, so dass es für die Kinder schön ist, zu beten für die Kirche. Und dann kannst du, wenn du jetzt für Pakistan gebetet hast, einen Kleber in den Reisepass machen dort und einen anderen Kleber hier auf das Land. Und das ist, also unsere Tochter hat das mit ihren Kindern durchgemacht. Es gibt ein Secret Kids Magazine dazu. Also ich kann das nur ganz herzlich empfehlen. Wir haben parallel dazu auch weiterhin dieses Schmuggler Gottes für Kinder. Das können Sie gratis mitnehmen. Das kostet 5 Franken. Ich zeige euch heute einige Bücher, nicht weil wir den Umsatz brauchen, sondern weil ich möchte, dass Sie die Chance haben, wertvolle Informationen mit nach Hause zu nehmen. Ich habe jetzt 2 kurze Videos, die bringen einige Gebetsanliegen. Das erste sind 2 neue Länder auf dem Weltverfolgungsindex dieses Jahr und nachher ein paar Trends in der Verfolgung.
Wachsender Einfluss von islamisch-extremistischen Gruppen, erzwungene Kirchenschließungen und extreme staatliche Kontrolle. Jedes Jahr erstellt Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine Liste der 50 Länder, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Diese Länder sind gegenüber dem Vorjahr neu auf der Liste vertreten. Platz 49, Tschad. Im Tschad eskaliert die Gewalt. Der wachsende Einfluss des radikalen Islamismus und die Bedrohung durch Gruppen wie Boko Haram führt zu verstärkten Feindseligkeiten, Entführungen und Zwangsumsiedlungen von Christen. In den letzten Jahren haben sich die Bedingungen für Christen stetig verschlechtert. Besonders schwierig ist die Lage in den Regionen außerhalb von N'Djamena, wo Christen aufgrund des Einflusses radikaler Gruppen ihren Glauben oft im Verborgenen praktizieren müssen. Die Nähe des Tschads zum Sudan verschärft diese Sicherheitsprobleme, vor allem in den Lagern für Binnenvertriebene, wo die Feindseligkeit gegenüber Christen immer mehr zunimmt. Zudem hat sich die Gewalt der bewaffneten Gruppen in den Südwesten des Landes fortgesetzt und beschränkt sich nicht mehr nur auf die Region Lake Tschad. Platz 47, Kirgisistan. Eine große Zahl registrierter Kirchen und christlicher Einrichtungen wurde von den Behörden zur Schließung gezwungen. Auch der Druck auf Christen nahm in fast allen Lebensbereichen zu. Wie in den meisten anderen Ländern Zentralasiens ist der Druck in Kirgisistan in den privaten und kirchlichen Lebensbereichen am größten. Muslimische Familien, Freunde und Dorfbewohner üben Druck auf Konvertiten aus, während keine religiösen Aktivitäten außerhalb staatlicher und staatlich kontrollierter Einrichtungen erlaubt sind. Die Christen im Tschad und in Kirgisistan brauchen unser Gebet und unsere Unterstützung. Mehr Informationen zu den Ländern des Weltverfolgungsindex sowie persönliche Berichte von Christen sowie Gebetsanliegen finden Sie auf unserer Homepage www.weltverfolgungsindex.de
oder eben www.opendoors.ch/Weltverfolgungsindex.
Kirchen, die durch Regierungen in den Untergrund gezwungen werden. Kriege mit starkem Einfluss auf die Situation von Christen und immer mehr gezielte Gewalt gegen Christen und Gemeinden. Dies sind die Entwicklungen, die sich für den Berichtszeitraum des Weltverfolgungsindex 2025 abzeichneten. Sie werden auch im Jahr 2025 eine große Rolle bei der Verfolgung von Christen spielen. Die sichtbare Kirche verschwindet. In zahlreichen Ländern mit sehr hoher und extremer Verfolgung sorgt der Druck der Verfolger dafür, dass es weniger öffentliche Versammlungen von Christen gibt und die sichtbare Präsenz der Kirchen in den Ländern schwindet. Kirchengebäude werden geschlossen. Teilweise treffen Gemeinden sich deshalb nur noch heimlich. In Algerien haben alle protestantischen Kirchen ihre Aktivitäten eingestellt und sie versammeln sich nur noch heimlich im Untergrund. Gleichzeitig nimmt der Druck auf die Christen trotzdem weiterhin zu. Die Zahl der laufenden Gerichtsverfahren gegen Christen ist auf ihrem Höchststand. Andere versuchen bloß nicht aufzufallen, damit sie nicht mit den Religionsgesetzen in Konflikt geraten. Derzeit versucht die Regierung, Online-Aktivitäten von Christen durch verschiedenste Mittel massiv einzuschränken. In Libyen ist die kleine christliche Gemeinschaft extrem vorsichtig, um eine Verhaftungswelle wie im März 2023 zu vermeiden. In Afghanistan sind die Christen so weit wie möglich abgetaucht, um von den Taliban nicht entdeckt und verfolgt zu werden. Deshalb dringen auch kaum Nachrichten zur Situation der Christen aus dem Land. In China wird die Präsenz nicht registrierter Gemeinden nach anfänglicher Duldung immer weiter zurückgedrängt. Sie werden nun von den Behörden als illegal angesehen. Gleichzeitig geraten die registrierten Kirchen unter stärkeren ideologischen Druck. Ihre Pastoren werden zu Indoktrinationssitzungen eingeladen, in denen sie gedrängt werden, nach den Vorstellungen der Regierung zu predigen. Die religiöse Erziehung von Kindern ist verboten. Kleinere Versammlungen stehen oft vor der Wahl, entweder sie schließen sich zu einer größeren, leichter zu kontrollierenden Einheit zusammen, oder sie überführen ihre Gemeinden in geheime Untergrundhausgruppen, um der Überwachung zu entgehen. Die Christen Chinas werden angesichts des modernsten Überwachungsapparates der Welt zunehmend vorsichtig, offen über ihren Glauben zu sprechen.
Das Video geht noch 6 Minuten weiter, aber ich habe es hier abgekappt. Können wir nachher im Gebet diese Dinge, die wir gesehen haben, bewegen. Nun, was können wir tun? Das ist einfach. Wir können uns informieren. Sie finden hinten auf dem Tisch unser Monatsmagazin. Das können Sie, wenn Sie wollen, gratis abonnieren. Sie können auch einfach, das ist ein Kästchen, Sie können auch einfach einen Kugelschreiber mitnehmen und nichts abonnieren. In diesem Monatsheft ist jeweils ein Gebetskalender, jeden Tag ein Anliegen. Auch in einem Jahr betet man so durch die ganze Kirche der ganzen Welt hindurch. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass Sie sich bei uns informieren. Wir haben zum Beispiel auf dem Büchertisch ein Buch von HMK, Hilfsaktion Märtyrerkirche. Wir haben arbeiten alle viel zusammen. Sie sind Spieler in der gleichen Mannschaft, unter dem gleichen Coach, aber manche spielen mehr hier und andere mehr dort in dieser Mannschaft. Aber du bist verantwortlich vor Gott, dass du dich informierst, denn es ist deine Schwester, die vergewaltigt wird. Es ist dein Bruder, der gefoltert wird. Es sind wir drüben. Es ist nur geografisch weit, aber innerlich nicht. Das sind wir. Das betrifft dich. Und wenn du dich nicht dafür interessierst, ist das wie wenn du dich nicht interessierst, wenn jemand unter uns Krebs hat. Das tönt jetzt doof und es ist einfacher gesagt als gemacht. Vieles lenkt mein Herz auch ab. Ich habe mich heute beherrscht, um keine Formel 1 zu gucken um 5. Ja. All diese Dinge, die sinnlos sind, angenehme Zeitvertreib, aber auch Ablenken vom Wesentlichen. Gemeinde Jesu ist wesentlich, denn sie bleibt ewig. Und was wir in sie investieren und dass Leute dazukommen, das ist von bleibendem Wert. Wir haben diese Heftchen, Frauen im Fokus, einige haben wir aufliegen, wir haben noch viel mehr, die können Sie auch downloaden auf unserer Website. Schwestern leiden immer am meisten in der Verfolgung und dann Kinder. Frauen sind in vielen Ländern Bürger zweiter Klasse und wenn sie dann Jesus nachfolgen, werden sie freiwillig und werden Gefangene der eigenen Familie. Einige Bücher, und ich erlaube mir, sie euch vorzustellen, einige habe ich auch schon vorgestellt, Alejandro war vor 2 Jahren hier, hat sich auch ein paar Bücher vorgestellt. Wenn Glaube verboten ist, 40 Andachten aus persönlichem Erleben mit der verfolgten Kirche und dann die Gelegenheit, selber da Notizen zu machen, zum Nachdenken, sehr, sehr hilfreich. In unserem Team in Burgdorf nehmen wir das durch, wir haben es jetzt fast durch. Wenn man den Islam verstehen will, anstatt Angst zu haben, im Land der blauen Burkas aus Afghanistan, Amerikaner sind ja sehr wenig kulturell einfühlsam im Allgemeinen, aber diese Amerikanerin hat mit tiefem Einblick viele persönliche Gespräche in den Häusern und Hütten der afghanischen Frauen wunderbar hilfreich. Oder die Glaubenskriegerin, eine Frau, die sich, weil sie Allah so versteht, in die Luft jagen will und so viel wie möglich Juden und Christen töten. Und Jesus begegnet ihr und sie geht auf die Suche nach einer Bibel und denkt, dieser Kollege im Labor ist wahrscheinlich Christ und fragt, hast du eine Bibel? Und Gott gibt ihm die Weisheit zu sagen, lies du mal zuerst deinen Koran gründlich. Denn der Koran ist über Jesus viel positiver als über Mohammed. Und sie tut das und dann bekommt sie später eine Bibel und sie lernt Jesus wirklich kennen. Und dann muss sie später ihren neuen Glauben öffentlich verantworten. Und ihr Papa ist eine wichtige muslimische Persönlichkeit in der Gemeinschaft dort. Und sie muss dann öffentlich ihr Glauben gegen Imame und Lehrer verteidigen. Und Gott gibt ihr Weisheit, ihnen aus dem Koran zu widerlegen. Später muss sie das Land verlassen. Aber es hilft einfach, das Herz eines aufrichtig suchenden Muslimen zu verstehen. Yasir Erik kennen viele, der aus einer der wichtigsten muslimischen Familien im Sudan. Er sollte ein wichtiger Mufti werden. Er hat auch unterwegs dann einen christlichen Studenten ermordet. Und Jesus begegnet ihm und er beschreibt, jetzt mehr aus männlicher Perspektive, aber sehr hilfreich, nicht nur die Spannungsfelder zwischen Demokratie und Islam, aber auch das Schöne in seiner Kultur, die Werte, für die er dankbar ist. Aber wie hart es ist, wenn der Vater dich aus der Familie schmeißt, was viele erleben, hilfreich zum Verstehen. Im Sturm der Verfolgung, das sind auch alles wahre, sorgfältig geprüfte Geschichten, und die haben alle ein Happy End, also die kannst du auch vor dem Schlafengehen lesen. Auch die Bücher, wo Menschen dann sterben, haben ein Happy End. Aber man sieht es auf Erde noch nicht. Denn sie sind dort, wo sie sein sollten. So wie diese Frau, ein hartes Buch, neu, das haben Sie zweifellos noch nicht gesehen oder gelesen. Eine Frau im Sudan, die Schlimmes erlebt. Und das ist keine gute Nachtlektüre. Aber eine so ermutigende Begegnung und Konfrontation mit der Tatsache, es ist besser mit Jesus zu sterben, als ohne Jesus zu leben. Freunde, wir haben in der Mission, wir haben eine Botschaft, die so viel kostbarer ist. In unserer Gesellschaft hier geht es uns ja gut. Wir können uns den ganzen Tag mit Formel 1 und Tennis beschäftigen. Aber das ist nicht das Leben. Wir haben die Botschaft des Lebens. Die Botschaft, die auch all die schönen Dinge im Alltag wertvoll macht, weil wir den dafür ehren und danken, der uns das Leben gegeben hat. Gottes unfassbare Wege, das kennen Sie auch schon vielleicht. Ein Ehepaar, das 15 Jahre in Somalien arbeitet, so in den 80ern, 90ern. Und ihr vierjähriger Sohn stirbt. Die 4, 5 Leute, die zum Glauben kommen, werden alle getötet. Und er hat große Kämpfe, er hat Zweifel, ist Gott stärker oder das Böse? Und Gott gibt ihm ins Herz, nach Russland zu reisen und Überlebende der Verfolgung, die Mauer ist gerade gefallen und so, zu besuchen. Und in diesem ganzen Prozess ist es wie bei Hiob. Er bekommt keine einfache Antwort auf seine Fragen, aber er bekommt eine neue Perspektive auf seine Fragen. Hiob bekommt keine Antworten. Aber nachdem Gott mit ihm spricht zum Schluss, sagt er jetzt, ich hatte nur von Hörensagen von dir vernommen, jetzt habe ich dich gesehen. Damit erübrigt sich eine einfache Antwort, denn ich kenne dich. Sehr, sehr hilfreich, wenn du selber mal Zweifel hast oder solche Leute kennst, die das haben. Indien, das Land, wo sie genau das Programm der Nazis gegen die Juden abspülen in den 30er Jahren. Wirklich, unsere Medien wollen das nicht wissen. Wir brauchen sie für Medizin und für IT und so. Grausam, was dort läuft. Sravani und die verlorene Schwester, ganz einfache Geschichten aus der Bodenschicht der Gesellschaft. So herrlich, Jesus am Wirken zu sehen. Und für mich ist das wie eine Eichung oder ein Kalibrieren des eigenen Denkens in Bezug auf mein verwöhntes Leben. Gefährlicher Glaube, das, was wir heute so angeschaut haben. Ups, irgendwo habe ich das. Diese beiden Kapitel kommen auch vor in diesem Kurs, den wir entwickelt haben. Auf der Website und hier drinnen stehen dann, wie man das findet, sind 10 Videos, also 8 Videos und 2 Einleitungsvideos, je 8 bis 10 Minuten, zu Themen der Apostelgeschichte. Unser Gründer, Brother Andrew, und seiner Biografie ist das Hörbuch und das Buch sehr lesenswert auch auf dem Tisch, wurde von indonesischen Geschwistern angesprochen, sagt, Andrew, du musst kommen. Komm zu uns und erlebe die Apostelgeschichte. Toten werden auferweckt, Menschen kommen zum Glauben, Menschen werden geheilt. Und sagt Andrew, und wie ist es mit der Verfolgung? Nein, nein, keine Verfolgung, sagt Andrew, dann ist es auch nicht die Apostelgeschichte. Denn Apostelgeschichte ist eine einzige Verfolgungsgeschichte. Aber wenn du jeden Verfolgungsmoment dir dort anschaust, merkst du, dass Gott aus jeder Situation Segen macht, Ermutigung macht. Ganz spannend. Also das ist dann ein Pro-Video-Lektüre, Gebet, Anregung zum Nachdenken. Sehr, sehr gut für Hauskreis oder auch Sonntagnachmittag fürs private Bibelstudium. Informieren, ich nehme an, dass Alejandro letztes Mal euch das erwähnt hat. Ein Angebot, das wir machen mit auch kleineren Gruppen, oft ist es Hauskreis oder ein Männer- oder Frauenkreis, wo wir dann das vorbereiten zusammen mit dieser Gruppe, eine Untergrundversammlung wie in Iran oder in Nordkorea. Ihr könnt also zwei Geschmäcker wählen und dann das Ganze wird so durchgeführt, dass du nachher anders betest. Dann hast du mal erlebt, wie das ist. Zum Beispiel, man wird instruiert, dass man nicht gleichzeitig kommt, sondern dass man so an den Versammlungsort kommt, dass niemand merkt, dass du kommst. Ja. Viele dieser praktischen Aspekte und dann inhaltlich, wie man Abendmahl feiert zusammen, sodass, wenn die Geheimpolizei reinkommt, sie in dem Moment nicht merken, dass du Abendmahl feierst, aber du feierst Abendmahl. Es ist sehr, 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 sehr wertvoll, ist auch eine Art der Information. Und es hilft dir, anders zu beten. Ich möchte euch herzlich den neu aufgelegten Adventskalender empfehlen. Sieht so aus, liegt da auch aufgeschlagen. So 24 Fenster, wo man beten kann für Schwestern. Das sind alles Schwestern, für die wir beten. Ganz real. Und ich erlaube euch, das ganze Jahr durchzugebrauchen, jeden Monat, bis das der nächste kommt. Bitte nehmt das mit, unsere Gefangenenliste, die uns Bekannten für den Glauben verhafteten Leuten, für die ihr beten könnt. Auch wenn ihr nur einmal im Monat für einen betet, ist das besser als gar nicht. Denn Gott erhört dein Gebet nicht, weil du heute viel gebetet hast oder viel Bibel liest. Gott erhört dein Gebet nicht, weil du fromm bist, sondern weil er treu ist. Und Satan will dir dauernd zeigen, warum dein Gebet heute nicht angebracht ist. Hast gerade wieder Scheiße gebaut und jetzt beten, ja? Beten, denn du betest nicht, weil du fromm bist, sondern weil Gott treu ist. So gibt es hinten auch diese Kärtchen mit einzelnen Ländern. Kannst gerne eins mitnehmen, eine Bibel legen und ab und zu für dieses Land beten, sind ein paar Informationen dann auch drauf. Wir können geben, wir können reisen. Wenn du nach Nordkorea reisest, kann Gott dein Gebet nicht besser gebrauchen, als wenn du hier für Nordkorea betest. Aber du betest anders, wenn du dort warst. Seit ich in Indien war, bete ich anders für Indien. Ich weiß einmal, wie es stinkt in den Städten. Ich habe die Leute gesehen, ich habe die Finsternis gesehen. Mein Gebet, Gott ist allmächtig und Gott ist allgegenwärtig. Er braucht nicht meine Präsenz dort. Das ist magisches Denken und nicht Glaube. Aber im Glauben weiß ich, dass es mir hilft zum Beten, wenn ich dort gewesen bin. Ich war letztes Jahr mit einer Reisegruppe in Ägypten und unsere Begegnungen mit den Leuten in ihren Situationen hat uns sehr geholfen, anders zu beten. Na gut, man kann vieles tun, aber die Frage ist, was wird man tun? Danke für eure Geduld.